Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der vierten Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Emilia Weber, Kernteammitglied beim An und Pfirsich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum Emilia gerne mit Impro-Männern auf Sofas sitzt und in Küchen steht, wie Emilia mit zwei Burnout-Erfahrungen in ihrer Impro-Karriere umgegangen ist
und was Geralds heimliches Hobby mit Impro zu tun hat.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Emilia, es ist September 2024 und ich freue mich, mit dir die vierte Folge der An und Pfirsich Impro-Lounge aufzunehmen. Du hast einen sehr eigenen Weg ins Kernteam des An und Pfirsichs genommen. Seit 2015 machtest du Projekte mit dem An und Pfirsich. Spunk und die Improburg wären hier zu nennen. 2016 wurdest du dann als Leiterin des Büros von Frank angestellt. Und 2017 machtest du dann den Schritt ins An und Pfirsich Ensemble. Das war keineswegs Franks Plan damals, aber Gott sei Dank ist es so gekommen. Bevor du nach Zürich kamst, lebtest du in Berlin, wo du bereits viele Jahre Impro gemacht und Theater- und Literaturwissenschaften studiert hast. Auch hast du in Berlin klassische Stücke inszeniert und PsychotherapeutInnen in Ausbildung Werkzeuge der Improvisation nähergebracht. Es freut mich sehr, dich jetzt seit 8 Jahren bei uns im Team zu haben und dich seit 5 Jahren meine Frau nennen zu können. Herzlich willkommen, Emilia.
Hallo Gerald, schön hier zu sein.
Emilia, es freut mich wirklich sehr, dich da zu haben. Kurze Frage, das ist dein zweites Mal, dass du einen Podcast aufnimmst?
Wenn man nicht das Interview auf der Burg mitnimmt, ist es sogar mein drittes Mal.
Ah, also ja, mit den Burg-Sommer-Interviews, keine Sorge, liebe Freunde der Impro-Lounge, auch diese Sommer-Burg-Interviews werden mit der Zeit peu à peu veröffentlicht werden. Da erlebt ihr dann noch eine deutlich jüngere Emilia und da könnt ihr mal Vergleich ziehen, wie die zwei sich zueinander verhalten. Bist du, kurze Frage am Anfang, bist du nervös, wenn du solche Gespräche führen musst?
Jein, ich habe eine gewisse Nervosität in mir. Mhm. Ich glaube, dass ich nicht per se nervös wirke, aber es ist viel ein drüber nachgrübeln. Was werde ich denn jetzt sagen? Mhm. Werde ich mich sehr viel verhaspeln? Brauche ich total lange zum Überlegen? So Sachen gehen mir dann viel durch den Kopf.
Ja, dann kann ich dich gut beruhigen. Also erstens, niemand, den ich kenne, artikuliert und spricht so ordentlich und sauber wie du. Ich wünschte, ich könnte mir davon eine Scheibe abschneiden. Und allzu lange Überlegungspausen können wir immer im Nachgang rausschneiden. Gar keine Sorge. Und um dir noch ein bisschen vielleicht dich aufzuregen, ohne dich zu beruhigen, möchte ich kurz auch die Struktur dieses One-on-Ones, das wir mit dir heute machen, erklären. Und zwar wird es einen ersten Teil geben, in der wir ein paar biografische Fragen für dich vorbereitet haben, wo wir dann uns auf deine Antworten freuen. Dann kommt der zweite Teil, Geralds Thema, wo ich mir spezifisch für dich ein Thema überlegt habe. Kleiner Spoiler für Fans dieser Folge. Ich habe dieses Thema dieses Mal mit der Emilia auch vorbesprochen. Und im dritten Teil bringst du ein Thema, das du gerne mit mir besprechen möchtest. Und das kenne ich noch nicht und darauf freue ich mich jetzt schon ganz toll. Emilia, bist du bereit? Sollen wir loslegen?
Allerdings, ich freue mich und bin bereit.
Dann geht's jetzt los mit der Biografie. Emilia, seit wann machst du denn schon Impro?
Seit August 2004.
Das sind ja jetzt fast exakt 20 Jahre. Wir nehmen das hier im September 2024 auf.
Das ist jetzt schon ein bisschen über 20 Jahre, ja.
20 Jahre. Wie alt bist du denn?
Ich bin 34.
Das heißt, jetzt Mathe-Genie, du hast mit 14 angefangen, Impro zu machen.
Ja.
Wie fängt man mit 14 Jahren an, Impro zu machen?
Ich fange nochmal an. Also, ich habe in einer Theater-AG in meinem Gymnasium Theater gespielt und eines Tages hat unser Theaterlehrer gesagt, es kommt heute noch so eine Frau, eine Freundin von mir, die euch ein Projekt vorstellt. Das war damals Ursel Ludwig, Heute heißt sie Ursel Wagenknecht, außer sie hat sich scheiden lassen. Das weiß ich aber nicht genau tatsächlich.
Aber nicht verwandt oder verschwägert mit einer Sarah Wagenknecht.
Nein.
Gott sei Dank.
Und die hatte die Idee für das sogenannte Sit-Up-Treffen in Mannheim 2005, eine Jugend-Impro-Theatergruppe zu gründen, die es zu dem Zeitpunkt in Berlin tatsächlich noch nicht gab. Also 2004 gab es tatsächlich die Gorillas und Theatersport Berlin und ansonsten war die Impro-Szene recht dünn. Mhm. Und sie hat gesagt, sie will unbedingt dorthin fahren. Das Sit-Up bedeutete Schüler-Improvisationstreff. Recht clever.
Sit Ab. Schüler-Improvisationstreff, SIT.
Und dann ab zu los geht's. Mhm. Und dafür wollte sie eine Gruppe gründen, ganz frisch, ist an 5 Gymnasien gegangen und hat wie der Rattenfänger von Hameln tatsächlich einfach SchülerInnen zusammengetrommelt. Da bin ich mit dazu. Das war auch wirklich eine große Spannbreite. Ich war mit einer der Jüngsten, die dabei war. Es gab auch viele Abiturienten schon da drin, die natürlich für eine 14-Jährige total einschüchternd sind. So 18-, 19-jährige ausgewachsene Männer gefühlt. Und habe dort angefangen, durfte sogar mit nach Mannheim fahren. Ich glaube, ich habe nicht gespielt. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber ich habe mich dort ins Impro-Spielen verliebt tatsächlich und habe seitdem immer Impro gespielt. Ich habe auch in der Vorbereitung auf unser Treffen und ich wusste, dass es so ein bisschen um nochmal Biografie geht, ich habe tatsächlich nie eine Impro-Pause gemacht, ist mir aufgefallen.
Also du hast erst 20 Jahre durchgängig regelmäßig Impro gemacht.
Jede Woche, für Woche, für Woche. Wir haben immer dienstagabends trainiert, lange Zeit und ich habe nie eine Pause gemacht, außer mal die Sommerpausen, wo dann ein, zwei Monate nichts lief.
Das ist eine fantastische Überleitung zu meiner zweiten Frage.
Das habe ich gespürt.
Nicht wahr? Da sind wir ganz in Sync miteinander. Warum machst du denn Impro?
Damals habe ich Impro gemacht, weil ich gemerkt habe, dass das mir Dinge schenkt, die ich mir selber sonst nicht zugelassen habe. Ich bin, würde ich sagen, eine sehr kontrollierte Person grundsätzlich. Ich bin sehr regelliebend grundsätzlich, aber habe eine verspielte Seite. Ich habe eine verrückte Seite. Ich habe eine mädchenhafte Seite. Ich habe eine burschikose Seite und habe beim Impro-Spielen gemerkt, dass ich die rauslassen konnte. Und vor allen Dingen, anders als beim der Sprechbühne, konnte ich jede Minute die Rolle wechseln. Und das wollte ich tatsächlich nicht mehr loslassen, nicht mehr hergeben. Und ich würde sagen, dass ich grundsätzlich auch eher eine Tagträumerin war als Kind, als Jugendliche. Und das konnte ich so ausleben in dem. Und Leute haben dem zugeschaut und haben darüber sogar, nachdem wir dann Shows gespielt haben, sogar zum Teil applaudiert. Und gleichzeitig war das aber bis 2015, also 11 Jahre lang, auch eine rechte Hassliebe, weil es auch gleichzeitig mich immer recht an meine Grenze gebracht hat. Denn es kämpfen dort zwei sehr verschiedene Eigenschaften stark miteinander. Ich habe viel unter Kritik und dass das nicht gut genug ist, gelitten. Mhm. Und 2015 gab es dann für mich so einen Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ich bin gut genug für mich selber und für andere. Das war, weil ich in Chicago war und da einen ganz tollen Lehrer kennengelernt habe, den Matt Higby, der mir eine neue Sicht auf Impro gegeben hat, nämlich Selbstliebe und auch Liebe auf der Impro-Bühne im Sinne von, egal mit wem du auf der Bühne bist, ob du die Person privat magst oder nicht, die in dem Moment zu lieben und mit ihr gerne auf der Bühne zu sein. Und als ich das entdeckt habe, ist für mich ganz viel Druck und ganz viel Anspannung abgefallen. Und jetzt mache ich Impro, weil ich weiß zwar nicht, ob Impro die Welt besser macht, aber ich weiß eine Sache, sie macht sie nicht schlechter und darauf bin ich sehr stolz.
Würdest du denn sagen, dass Matt Higby, der ja auch, glaube ich, zweimal bei uns zu Gast war am Sprungfestival, ist das dein All-Time-Favorite-Impro-Lehrer?
Er ist auf jeden Fall der Trainer für mich, der mir so ein Freispielen ermöglicht hat. Mhm. Ich würde ansonsten Ganz wichtig und prägend für mich war Marin Zaktasch von Theatersport Berlin. Der war sehr prägend auch für mich, weil er mir und meiner Gruppe damals überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, Impro zu spielen auf eine freie und lustvolle Art. Das würde ich absolut sagen. Ich hatte vorher auch andere Trainer, die ganz wichtig für mich in dem Moment natürlich waren. Aber prägend im Sinn von mir einen Anstups gegeben zu haben, wo ich sage, oh, jetzt habe ich mich tatsächlich verändert. Das kam jetzt so eine große Erkenntnis, war auf jeden Fall Matt Higby, neben natürlich auch Begegnungen mit Keith Johnston mal in Berlin, aber ich nie so intensiv wie du zum Beispiel mit ihm arbeiten konnte, aber er einfach als Persönlichkeit und aus der ganzen Historie der Impro natürlich auch mega wichtig war.
Voll.
Wen ich auch sehr prägend fand, ist absolut Susan Messing, die
auch eine Improvisateurin aus Chicago, die zum Annoyance-Theater in Chicago gehört.
Genau, und in diversen, also zum Beispiel mit The Boys gespielt hat oder ihr eigenes Format hat mit Messing with a Friend, was ich einen der genialsten Titel ever finde tatsächlich. Und ich sie zum Beispiel ganz wichtig finde für mein Verständnis von mir als Frau auf der Improbühne, weil sie mir ganz viel gezeigt hat, wie ich selber nicht machen will, aber gleichzeitig Wege aufgezeigt hat, die ganz wichtig sind für, finde ich, Frauen auf der Improbühne.
Voll.
Ja.
Cool. Was ist denn deine All-Time-Lieblingsshow?
All-Time-Lieblingsshow? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich finde, es hat ganz viel damit zu tun, was will man eigentlich gerade mit einer Show? Ich habe irgendwann mal mit einem Kollegen, auch aus Berlin, ein Format entwickelt, das heißt Couchgeflüster. Und da geht es darum, dass ich ihn auf der Bühne und er mich auf der Bühne kennengelernt hat und wir uns gegenseitig kennengelernt haben, weil das Publikum uns Fragen stellen durfte. Ich liebe dieses Format sehr, weil es so nah an dem Bühnenpartner dran ist, mit dem ich auf der Bühne bin. Ich spiele das auch sehr gerne mit Männern tatsächlich. Ich habe das schon auch mit dir gespielt. Das haben wir nämlich als unser Eheformat mal gespielt. Die Webers. Wo Leute uns zu unserer Ehe Fragen stellen durften. Ich habe es schon mit dem Cheese spielen dürfen, was ich auch eine ganz schöne Erfahrung fand. Ich glaube, ich muss unterm Strich sagen, my old times favorite ist tatsächlich Duo-Formate. Es ist immer noch sehr groß, aber mir kommt all Formate, die ich so im ganz klaren 1:1 mit Leuten habe, sind für mich immer was sehr Besonderes. Da kommt mir auch die Show mit Frank in den Sinn, wo wir eine Küche auf die Bühne stellen, live auf der Bühne kochen, auch Zeug kochen, was man hinterher essen kann.
Also man konnte es essen.
Es war nicht so schlecht. Es war jeweils ein Eintopf, come on. und es könnte einfach sein, dass es in der einen Glas war. irgendwie, ich glaube, ich muss das runterbrechen, so. Mhm. Und gleichzeitig auch, ich liebe sehr TKKG. Ich bin auch immer noch verliebt in Hampshire Manor.
Emilia, jetzt darfst du dich aber trotzdem zum Schluss dieser Frage für ein einziges Format entscheiden. Welches ist das eine Lieblingsformat?
Bang Impro.
Jetzt hast du, glaube ich, ungefähr 8 verschiedene Formate aufgezählt. Sehr gut. Mal gucken, ob es bei der nächsten Frage eindeutiger wird, denn das ist die Frage, was war dein Lieblings-An-und-für-sich-Moment, den du miterlebt hast?
Mein Lieblings-An-und-für-sich-Moment. Boah. Ich glaube, ich war noch gar kein Kernmitglied oder Ensemblemitglied, aber es war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, hier bricht gerade was Neues an. 10-jähriges An- und für sich Jubiläum und Sali und ich durften die Regie machen in der Töpferei und das An- und für sich über die Bühne scheuchen. Mhm. Das erste Mal, glaube ich, sogar in meinem Leben, dass ich Regie geführt habe und ich durfte schon die Leute, die da ich sehr bewundert habe auf der einen Seite, aber auch sehr als Kollegen schon gesehen habe, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss dort noch näher ran in dem Moment, aber Ich glaube, warum das einer meiner Favorite Moments fürs An und für sich war, war die vorgeschickte Möglichkeit, mich beweisen zu dürfen und ein entgegengebrachtes Vertrauen und Nähe und Liebe, ohne dass ich Teil davon war.
Würdest du sagen, dass das Elemente sind, die für dich das an und für sich auch ausmachen?
Für meine Geschichte ja. Ich weiß, dass es auch andere Biografien gibt, die das nicht erlebt haben für oder vom an und für sich. Für mich aber ja.
Cool. Schön. Diese 10-jährige Jubiläumsveranstaltung, ich glaube, wir haben eine 10-stündige Show dann gemacht, wo der Maestro ein Teil davon war, endete legendär, das ist wirklich das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, in der Bones-Klinik, spät nachts mit Met und Pommes. Das werde ich nie vergessen. Und, meine Damen und Herren, nächstes Jahr wird das an und für sich 20 Jahre alt und wir schauen mal, was zum 20-jährigen Jubiläum alles passieren wird. Emilia, ich habe noch so eine eindeutige Frage. Was ist denn für dich die eine Impro-Weisheit?
Die eine Impro-Weisheit. Ich glaube, die eine Impro-Weisheit ist, ein Aber ist nur ein im Anzug verkleidetes Nein.
A but is only a no in a tuxedo, wie wir das mal auf Englisch gelernt haben.
Ich habe es auch in Englisch gelernt. Ich finde nur immer, wenn man a but sagt, klingt es, als würde man vom Hintern reden.
Und warum ist diese Diffamierung des Wortes aber für dich so wichtig?
Weil sie, wenn Menschen das erste Mal damit in Kontakt kommen und diese Art von Denke kennenlernen, extreme Klickmomente beschert und so. Alle wissen, wovon man redet und auf einmal verstehen sie aber, warum das so ist. Das heißt überhaupt nicht, dass sie es danach anders machen, aber es gibt so einen kleinen Moment an Erkenntnis. Und das mag ich so sehr daran. Und ich finde, dass Erkenntnisse und Erfahrungen uns die Möglichkeit geben, jetzt in Handlungsfähigkeit zu gehen, nämlich eine Entscheidung zu fällen und sich nicht einfach nur im Strudel von, da hänge ich halt drin fest, weil ich nicht weiß, was die Umstände sind, also mache ich es halt, wie es ist, so hin und her wie so ein Spielball sind, sondern ich bin jetzt in der Entscheidungsfähigkeit.
Würdest denn du sagen, du bist jemand, der gut darin ist, Entscheidungen zu fällen?
Nein. Jedenfalls nicht als Privatperson. Ich kann mich sehr schwer tun, Entscheidungen zu fällen. Oder sehr leicht. Ich habe da eine kleine Anekdote aus jetzt meiner Historie heraus. Meine Mutter hat immer gesagt, Emilia, mit dir gehe ich gerne einkaufen. In Klammern, ich war wahrscheinlich mit meiner Mutter 3 oder 4 Mal einkaufen, nicht wirklich öfter. Aber mit dir gehe ich gerne einkaufen.
Also mit dir als erwachsene Person?
Nein, als Kind. Als Kind und Jugendlicher.
Kurz, du warst mit deiner Mutter nur 3, 4 Mal einkaufen als Kind?
Ja, weil ich habe immer alle Kleidung von meinen Schwestern geerbt.
Ah, okay, gut. Mhm.
Und dann war ich irgendwann so alt, dass ich selber eingekauft habe. Deswegen, ja. Jedenfalls hat sie immer gesagt, mit dir mache ich das gerne, weil du gehst in den Laden, du guckst alles einmal an und dann weißt du, ob es hier was für dich gibt oder nicht. Und an der Stelle bin ich extrem gut mit Entscheidungen. Und ich weiß auch, dass wir beide da genau immer wieder unseren Streitpunkt haben in unserer Ehe miteinander. Weil wenn ich eine Entscheidung gefällt habe, wie zum Beispiel, ich will heute das essen, dann stehe ich auch sehr dazu und brauche gar nicht noch 3 oder 4 mehr Optionen und Möglichkeiten, weil es mir so schwer fällt, dann eine Entscheidung zu fällen. Ich glaube, auch auf der Improbühne kann ich gut Entscheidungen fällen. Grundsätzlich, wenn ich erkenne, dass eine gebraucht wird. Das ist ja auch, muss man auch ganz ehrlich sein. Und dann gibt es vor allen Dingen, wenn es mit Verantwortung verbunden ist und ich viele Dinge mit in Erwägung ziehe, kann ich es mir manchmal sehr schwer machen, die Entscheidung zu fällen. Und vor allen Dingen, wenn damit ein Nein verbunden ist oder ein Nein, danke oder ein So geht es nicht, dann kann ich es mir sehr schwer machen, Entscheidungen zu fällen.
Mhm. Ja, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch innerhalb des An und für sich, es gibt es sehr verschiedene Entscheidungsfällungspersönlichkeiten.
Mhm. Und auch Prozesse dazu, weil es gibt Leute, die viel über Prozesse reden oder um eine Entscheidung zu fällen, reden sie darüber. Andere machen das sehr im stillen Kämmerlein und stoßen damit auch Leute vor den Kopf. Und dann gibt es diejenigen, die einfach aus dem Bauch heraus entscheiden oder Leute, die mit Pro- und Kontralisten. Und ja, so unterschiedlich kann das absolut sein, auch bei uns.
Ja, das ist ja schön.
Das schneiden wir dann raus. Jetzt diesen das letzte Ende schneiden wir dann raus.
Nichts schneiden wir hier
Doch,
raus.
Doch, come on. Das entscheide ich jetzt.
Nein, ich wähle die Entscheidung. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Hier wird nichts rausgeschnitten. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Emilia ein bisschen besser oder ein bisschen neu oder ein bisschen anders kennengelernt habt. Und dann würde ich gerne jetzt zu unserem zweiten Segment überleiten zu Geralds Thema. Emilia, du warst in deiner Zeit beim An und für sich zweimal in der Nähe eines Burnouts. Einmal 2018, als du ein Psychologiestudium begonnen hattest, du im Kernteam, im Ensemble mit Shows und Kursen beauftragt warst und du auch noch relativ neu die Rolle der Leiterin Theaterkurse übernommen hast. Ein zweites Mal ist Anfang diesen Jahres, also Anfang 42 gewesen, 42. Und einmal war es Anfang diesen Jahres, also Anfang 2024, als du mich als Geschäftsführer darum gebeten hattest, deine Rolle als künstlerische Leiterin abzugeben, die dann der Donat von dir übernommen hat. Ich hatte dich ja vorher gefragt, ob du bereit wärst, über dieses Thema zu sprechen, das, ich glaube, sehr persönlich, aber auch sehr wichtig ist, dass man darüber redet, auch in einem Unternehmen und in einer Kulturwelt, wo uns die allermeisten energetisch, freundlich, zugänglich, extrovertiert, offen, happy erleben. Ich glaube auch, dass das die meisten von uns oft sind, aber wir sind es auch nicht immer. Und deswegen freut es mich sehr, dass du dich bereit dazu erklärt hast, mit mir darüber oder mit uns darüber zu sprechen. Und ich würde dir jetzt gerne die Bühne geben und würde dich gerne fragen, diese Erschöpfungs- und diese Burnout-nahen Erfahrungen, wie waren die für dich und wie waren die für dich als Improvisateurin?
Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich das auch im Vorfeld gefragt hast. Ich habe jetzt vor allen Dingen auch dieses Jahr sehr klar mir gesagt, ich möchte eine Vorbildfunktion übernehmen. Damals war ich noch eine Führungskraft, da habe ich mir wirklich gesagt, ich möchte eine Vorbildfunktion sein, auch mit meinen Schwächen. Da ging es mir noch gar nicht, da habe ich noch gar nicht benennen können, dass es mir auch so schlecht zum Teil ging, auf das ich gleich kommen werde. Und habe dann, als ich jetzt Februar, März mich in diesen Prozess gestürzt habe, mich selber zu reflektieren, mich zu hinterfragen, aber auch meine Arbeit mir anzuschauen und mich zu hinterfragen in dem Ganzen, auch gesagt, ich möchte damit transparent und offen umgehen und die Dinge preisgeben, die mir gut tun. Es geht mir nicht darum, auch jetzt hier oder so einen Seelenstriptease zu machen. Aber ich das ganz wichtig finde, dass wir in Austausch treten in unserer Gesellschaft, in unserer Community und Menschen wissen, sie sind auch nicht allein. Ich habe jetzt das Glück auch vielleicht in einer Firma zu sein, die das ermöglicht hat, mich so auch zu tragen, mich so zu unterstützen, mir jetzt nicht die Flügel zu stutzen, sondern einen Weg mit zu ermöglichen, den ich mir mit gewünscht habe oder den ich mit erarbeiten konnte. Und deswegen ich darüber auch reden will, das einfach auch zum Einordnen dessen, genau.
Dann lass uns doch mal kurz 2018 anfangen, chronologisch vorne.
Genau, das war so 2018/19, es war auch, glaube ich, gerade so Jahresübergang und im 19 war dann eigentlich die große Entscheidung. Eben, ich hatte ein Teilzeitstudium angefangen in angewandter Psychologie und Frank hatte mir die große Ehre und auch wieder Vertrauensvorschuss gegeben und mich gefragt, nach nur gefühlt 1,5 Jahren beim An und für sich sein, ob ich eine Führungsrolle übernehmen möchte. Und ich habe die dann angenommen, neben dem Studium, 60-prozentiges Studium und eigentlich 40% Arbeit. Aber beim An und für sich habe ich auch zu dem Zeitpunkt sehr viel mehr als nur 40% gearbeitet. Auch mit dem Wissen, es ist meine Leidenschaft, ich will das auch, ich butter da jetzt rein, wer weiß, was mir das noch alles bringen mag. Und habe dort mich einfach tatsächlich in der Zeit übernommen von das Studium verdauen, sich auf das Studium vorzubereiten. Es gab sehr viele Sachen immer wieder zu lesen, vorzubereiten, eigentlich auch zu reflektieren, was ich tatsächlich nie wirklich gemacht habe, weil ich keine Zeit hatte und parallel so ein Doppelleben zu führen mit einmal bis zweimal in der Woche abends unterrichten, am Wochenende spielen. Da hatte das An und für sich ja auch noch nicht 3 Shows die Woche, aber 1,5, 2 Shows hatten wir schon, die wir da gestemmt haben. Da ging das so gerade los mit der 2. Show in der Woche.
Voll.
Und wir hatten natürlich auch Aufträge, die schon liefen. Und auch da bin ich vereinzelt schon mitgenommen worden und bin auch gerade, hat viel auch so jetzt mein erstes eigenes Seminar unterrichten, was mich emotional, psychisch mitgenommen hat, weil auf einmal Verantwortung, auf einmal man muss so ein Standing haben und
du ja auch eine sehr gewissenhafte Person bist.
Ja, schon. Und dort haben mich, glaube ich, einfach vor allen Dingen Schlafmangel ziemlich aus der Bahn geworfen, von bis spät in die Nacht eigentlich unterwegs sein, am nächsten Tag früh raus, weil das Studium ging immer um 8 Uhr morgens schon los in den ersten 3 Semestern. Später war das dann auch mal später, aber das habe ich dann erst später mitgekriegt von noch Kolleginnen, die ich dann noch hatte. Und das hat mich dann einerseits zermürbt, andererseits diese Zerrissenheit zwischen den Themen und die Verantwortung, die ich beim An und für sich getragen habe. Also Kurse zu organisieren, zu überlegen, was soll denn das nächste in der Saison sein. Dann kam dazu, ich habe das ja von dir übernommen, Gerald. Das heißt, da war für mich auch so eine Mischung davon, ich muss dir das beweisen, dass ich das auch kann. Ich muss und will mich auch so eine Mischung aus abheben zu dir und in einer ich halte das Schiff am Laufen, was Gerald ja fantastisch hier uns allen gebaut hat und was immer größer geworden ist. Ich aber auch gemerkt, ich konnte keine Visionen erbringen in dem, sondern ich habe ganz viel am Laufen gehalten. Ich habe auch kleine Adaptionen gemacht, auf die ich auch stolz bin. Ich habe dann die Wintercamps zum Beispiel ins Leben gerufen, so wie sie waren. Es war aber auch noch eine Idee von dir. Ich glaube nicht per se in der grundsätzlichen Ausführung, die habe ich dann schon ausgefüllt, aber ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, eigentlich übernehme ich Dinge von meinem Vorgänger, die ich dann am Leben erhalte. Und auch das hat mich ein bisschen fertig gemacht.
Hat das was mit Qualitätsanspruch zu tun? Oder?
Ja, und das habe ich mir jetzt in der letzten Zeit erst zugeben können. Ich bin nicht per se die ganz krasse Visionärin für Langfristigkeit. Ich kann, wenn mir ein Auftrag erteilt wird, in Anführungszeichen, extrem visionär da drin werden. Aber mir muss ein Rahmen gesetzt werden, um darin visionär zu werden. Und da sind wir sehr unterschiedlich. Du bist einer, der sieht etwas und denkt dann gleich auf noch 3 Ebenen höher für das größere Ganze. Und ich weiß auch da, als das Zollhaus kam und es hieß, wir werden jetzt groß, wir werden jetzt so einen Raum eröffnen. Wir sitzen jetzt gerade auch hier im Theater im Zollhaus. Und dann war das so halb gebaut und ich glaube, da kamst du dann auch schon wieder mit einem, so und was kommt eigentlich danach? Und ich war nur so, können wir das Ding erstmal eröffnen? Das ist total mühsam. Und ich in dem sozusagen drin bin ich dann, wenn, also den Raum mitzugestalten oder, also sobald was konkreter ist, das dann, da bin ich gut drin. Und ich glaube, in dem Kurslesen damals, ich habe das Ding gut gefahren. Es ist ja auch gewachsen, es ist auch größer geworden. Ich glaube, dass Donat was übernehmen konnte. Donat hat auch das von mir übernommen, wo er eine schöne Grundlage hatte. Ich habe dort nichts zugrunde gewirtschaftet, sondern das stabilisiert. Und ich glaube, dass ich darin auch gut bin. Ich kann Dinge gut stabilisieren.
Jetzt hast du uns ein bisschen beschrieben, was ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen zusammenzubringen. Also, was mich interessieren würde, ist, wie ging es dir, als du gemerkt hast, etwas ist nicht in Ordnung? Und wenn du es vielleicht nochmal schaffst, vielleicht in ein oder zwei Sätzen, was glaubst du, waren die Ursachen dafür?
Also mir ging es so, dass ich ganz viel schlafen wollte und nie wirklich das Gefühl hatte, erholt zu sein nach Schlaf. Selbst wenn ich mehrere Tage hintereinander 8 Stunden geschlafen hatte oder auch mal 9, bin ich jedes Mal aus dem Bett gekommen mit dem Gefühl, ich brauche noch mehr. Mhm. Dann dem Gefühl von, ich will eigentlich gar nicht aufstehen. Das ist gerade sehr schwer. Dann einem Gefühl von, ich brauche ein externer Erlaubnis, nicht zu müssen. Im Sinn von, hoffentlich werde ich jetzt bald mal krank, um zu Hause bleiben zu können, weil ich kann nicht mehr. Und dieses ich kann nicht mehr war 2018, 19 sehr stark. Mhm. Und dieses nicht schlafen, nicht genug Schlaf zu kriegen. Und was ich mir dort auch sehr stark in der Retrospektive also der Höhepunkt, warum ich dann auch das Studium tatsächlich gecancelt habe, war, dass ich nicht mehr essen wollte. Ich habe an einer ganz krassen Appetitlosigkeit gelitten. Und zwar so zum Vorstellen, ich habe dann gesagt, hey, du musst was essen. Dann bin ich in den Supermarkt und habe mir gesagt, du darfst alles kaufen, was du willst. Und bin durch die Regale oder neben den Regalen vorbeigelaufen. Und jede Vorstellung von Essen war wie so ein Pappegefühl. Das Gefühl, ich würde einfach etwas total Unleckeres jetzt essen müssen. Und zwar alles, was ich mir hätte geben dürfen in dem Moment, war nicht interessant zu essen. Und das war eigentlich dann so ein Moment, wo ich dachte, oh, also jetzt ist wirklich was nicht mehr gut.
Und was glaubst du, was war, das sind ja jetzt, glaube ich, Symptome.
Genau, das sind die Symptome und wie ich mich gefühlt habe.
Ja.
Der Grund eben, ich glaube, mich selber überfordert zu haben, inhaltlich mit meinem Anspruch an mich selber, sowohl das Studium gut bis sehr gut zu machen und auch das an und für sich gut bis übermenschlich gut mit meiner Präsenz und meiner Arbeitskraft zu unterstützen.
Du hast ja schon angekündigt, dass du dann das Studium abgebrochen hast. Warum hast du dich für das Studium entschieden oder gegen das Studium entschieden?
Ich habe das dann mit mir sehr überlegt, was will ich denn eigentlich, und habe mich dort ganz klar immer die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt mit dem Studium aufhöre, was verliere ich jetzt da drin? Und wenn ich mit Impro aufhören würde oder es an und für sich, was verliere ich darin? Und da war ganz klar ganz viel auf der Seite, ich will nicht mit Impro aufhören.
Mhm.
Ich kann es aber gerade auch nicht halbherzig machen. Mhm. Und gefühlt konnte ich auch zu dem Zeitpunkt für mich, ich habe das nie vom an und für sich vermittelt bekommen gekriegt, aber nicht den Schritt gehen zu sagen, hier, ich würde gerne meine Verantwortung wieder abgeben, darf ich aber trotzdem noch mitmachen.
Mhm.
Sondern sehr stark auch ein Gefühl gehabt, ich muss mich hier noch beweisen.
Mhm.
Ich muss mir irgendwie noch ein Standing schaffen oder erarbeiten, das mich legitimiert. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, für mich selber mich zu legitimieren.
Mhm.
Und ich jetzt gerade, also jetzt 2024, wo ich in meine zweite Erschöpfung rein bin und in die in den Umgang damit, der jetzt ein anderer war, ich mich eben mal der Verantwortung entzogen habe, weil beim An und für sich ich ja die Verantwortung dann trotzdem behalten habe, das Studium zur Seite gelegt, die Verantwortung behalten und einfach auch tatsächlich die Lehrräume, die ich dann bekommen habe dadurch, so 2 Monate, nachdem ich das Studium gecancelt hatte, auch einfach mit operativen Aufgaben wieder aufgefüllt habe.
Bevor wir, ich gerne von dir wissen würde, wie die Zeit dann nach dem Canceling des Studiums war, würde ich jetzt gerne im Vergleich erstmal sehen, wie war denn die Situation für dich Anfang diesen Jahres, wo nicht dieselbe, aber eine ähnliche Situation aufgetaucht ist?
Jetzt dieses Jahr und in der Retrospektive natürlich auch schon sehr viel länger hatte ich andere Symptome und auch andere Gefühle zu dem Ganzen. Mich hat wieder das Essensthema begleitet. Nicht so stark mit Appetitlosigkeit, aber mit einem mehr ausgeprägten Essen vergessen. Also mehr in die sich nicht versorgen gehen Ebene. Außerdem habe ich dieses Mal angefangen, Ängste zu entwickeln. Also ich habe sehr stark so angefangen, vor Aufträgen, auch vor Shows, vor allen Dingen, wenn ich die AV, also die Abendverantwortung hatte. Das ist die Rolle bei uns, wo wir den Abend schmeißen und eigentlich unserem Team die Ansagen machen und auch alle wie beisammenhalten und durch den technischen Durchlauf führen. Wenn ich gesehen habe, dass ich das als Aufgabe hatte, habe ich eigentlich schon am Abend vorher so Kreiseleien im Kopf von schaffe ich das, auch so viel Gefühl von ich finde ich einen Ausweg raus, nicht gehen zu müssen. Mhm. Ich habe nie irgendwas abgesagt deswegen. Mhm. Also auch da war immer noch mein Anspruch an mich selbst so hoch oder ich habe nie Ausreden gefunden, um Dinge dann nicht zu machen oder nicht zu tun. Aber es gab ganz viel Gedankenkreiselei dazu. Und eben, ich hatte das, bevor ich es mir dann wie auch nochmal hingelegt habe, so, naja, ich glaube, das ist wieder eine Erschöpfung, das ist kurz vor einem Burnout tatsächlich, habe ich immer vom Imposter-Syndrom gesprochen für mich. Mhm. Dieses Gefühl, oh, jetzt werde ich bald ertappt und ich kann das alles gar nicht so. Aber ich jetzt in der Retrospektive sagen muss, das waren eigentlich wirklich Angstzustände vor Situationen, wenn ich in Aufträge gegangen bin und ob das ein Training für eine Firma war, ob das eine Show war oder auch einen Kurs. Und das wirklich eine immens größere Aufwand an Energie und an ich muss da jetzt hin und jetzt muss ich, sobald jemand von den Kunden oder Teilnehmenden da war oder das Publikum da war, war das alles weg. Muss ich auch dazu sagen.
Und du würdest sagen, es ging gar nie um den Auftrag oder den Kurs an sich. Das war so ein Gesamtzustand, die Angst zu haben, ich werde gleich diese Herausforderung vielleicht nicht schaffen.
Ja. Ja. Und es ist auch völlig egal gewesen, ob das ein Schnupperkurs war bei uns oder ob das ein For-Fun-Workshop im For-Business-Engagement-Bereich war oder ob das die Probeleiten beim An und für sich ist.
Hat sich denn dieses Gefühl von Leid, hat sich das verstärkt oder war das einfach immer direkt vor dem Auftrag, ging es dir schlecht und danach war das auch wieder vorbei oder hat sich da was aufsummiert?
Ich würde sagen, es wurde mit der Zeit stärker und immer deutlicher und es wurden auch wie immer leichtere Aufgaben immer schwerer. Mhm. Und das größte Problem eigentlich, dass ich aus den Aufträgen selbst wenn sie ein Erfolg waren, ich würde jetzt mal sagen, es ist wahrscheinlich 95% aller Aufträge, die ich in den Zeiten auch gemacht habe, ein Erfolg waren, ich aber nie einen Mehrwert oder eine Positivität rausgezogen habe, sondern gefühlt immer nur was dagelassen habe. Mhm. Und mir selber aber nie hinterher sagen, und das war gut. Und dann auch ein Schulterklopfen oder ein Aufatmen oder ein Guck, ist doch alles in Ordnung. Sondern es war immer nur, oh, jetzt gehe ich nach Hause, okay. Aber kein Energie schöpfen.
Und ich glaube, dass das für unsere Arbeit sehr wichtig ist, dass dadurch, dass die so fest kommunikativ und im direkten Kontakt mit Menschen besteht und dadurch auch, das wissen alle, die Improvisationen einige Jahre machen, Energie raubend sein kann, ist es wichtig, dass wir in der Aktion, in dem Moment mit den Menschen auch Energie ziehen können. Sonst, ja, dann kann die uns auslaugen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das nicht mehr zurückkommt, wenn das keine Reflexion der Energie mehr ist, dass das dann immer nur noch anstrengend wird.
Ja, und mein System funktioniert halt sehr stark über auch positive Bewertung von extern. Mhm. Und wenn, und das potenzierte sich dann wie hoch, denn ich bekam dann von außen keine positive Bestärkung im Sinne, das hast du jetzt aber gut gemacht, weil natürlich bei einem Kundenanlass haben die alle mit sich selber zu tun.
Voll.
Da wird einem dann gesagt, hey, das war jetzt ein cooler Anlass, und trotzdem ist es ja kein ausgeglichenes, Mensch, Emilia, was du für und dieses und jenes, und also das war jetzt beeindruckend, das kriegt man da ja nicht. Und wir intern beim An und für sich, und da gehe ich sehr stark von der Ebene, wir sind so viel unterwegs, und wir haben alle, jede Einzelperson beim An und für sich ist so ein kleines, zartes, liebevolles Pflänzchen, und wir alle lechzen nach Bestätigung grundsätzlich und haben aber, weil wir viel um die Ohren haben, weil wir viel auf unserem Teller haben, oft gar nicht die Zeit, uns gegenseitig zu hegen und uns liebevoll zuzusprechen. Weswegen dort dann eben auch noch so Lecks entstehen. Alle spielen die Shows, sie machen das großartig, alle spielen die Shows, und es gibt auch mal einen Error da drin, und wir müssen das auch debriefen. Das machen wir auch, finde ich, mittlerweile sehr nachhaltig. Ich finde, dass wir da drin besser geworden sind. Aber das ganze Thema vom, wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich wertvoll für den Cast, bin ich wertvoll für das Sparring-Partner sein. Dafür, und ich, das klingt immer wie so eine Ausrede, aber ich glaube, wir haben zum Teil dafür nicht so viel Zeit als Individuum. Und das hat es dann noch zusätzlich bestärkt.
Also wenn ich das jetzt richtig versuche, mal zusammenzufassen, ist bei der Episode 2024 war es so, dass du immer oft mit Angst in Aufträge reingegangen bist, ob dir das gelingt, dass auch die Ernährung problematischer wurde, dass Essen nicht mehr so leicht gefallen ist und der Selbstwert gelitten hat. Wohingegen, wie du 2018 beschrieben hast, da schien mir das mehr Richtung Erschöpfung. Ich kann mich nicht mehr ausruhen. Und das Essen dasselbe Thema war. Also noch sehr spannend, dass das wie zwei verschiedene Ausprägungen desselben sind.
Und es gibt ja auch ganz verschiedene Arten, wie Menschen spüren, dass es nicht mehr funktioniert oder nicht mehr genug Energie da ist. Und ich dort auch ganz stark gesehen habe, mein Körper hat angefangen, eine neue Strategie zu fahren, weil die alte nicht funktioniert hat, nachhaltig.
Dann hast du 2018 dich entschieden, dich von dem Bereich des Studiums zu trennen. 2024, wie war da die akuten Maßnahmen?
Ja, da hatte ich ja kein Studium, was ich abbrechen konnte. Nein, also 24 war jetzt der Moment. Also ich habe auch dank dem Austausch im An und für sich, sowohl von den Führungsebenen her als auch generell, wir mehr auch Feedback-Kulturen institutionalisiert haben und wir Mitarbeitendengespräche zweimal im Jahr haben, habe ich von dir ja, Gerald, als Geschäftsführer aus der Rolle die Möglichkeit gekriegt, in so ein Sparring-Team mit der Dominik einzutreten.
Die Dominik, die bei uns Assistenzgeschäftsleitung, aber auch quasi als HR-Managerin fungiert.
Genau, und Dominik hat in dem Bereich heißt das Arbeitsintegration, hat sie sowas früher gemacht?
Ja. Arbeitsintegration.
Hat sie eben Erfahrung, sie hat auch einen psychologischen Hintergrund, und sie wurde mir dann an die Seite gestellt, um mit ihr so alle 3-4 Wochen Austauschgespräche zu haben, damals in dem mitarbeitenden Gespräch, das muss ja so 23 oder Ende 22 gewesen sein, ich glaube es war Anfang 23, war eigentlich das Thema meine Führungsfähigkeit. Mhm. Denn ich hatte dort schon gemerkt, ich fühle mich sehr wohl in der künstlerischen Leitung. Ich habe darin viel Freude, und ich glaube auch, dass ich dem An und für sich was geben konnte dort, anders als vielleicht bei den Kursen, wo ich vorhin ja auch relativ hart über mich geredet habe, Aber das meine ich gar nicht hart oder so. Ich meine das sehr liebevoll. Es ist für mich gerade viel mehr ein, ich versuche ehrlich mit mir zu sein und dass ich nicht alles sein muss, was andere sind. Selbst wenn ich das beeindruckend finde, muss ich das nicht sein. Aber
das
beim anderen.
Ganz einen wichtigen Satz. Ja. Du musst nicht das sein, was du an anderen beeindruckend findest.
Genau. Ich muss keine Visionärin für in 10 Jahren sein. Das bin ich nicht. Nee. Als nochmal das sozusagen zum Runterbrechen. Und ich hatte das Gefühl, als künstlerische Leitung an einem guten Punkt zu sein von meinen Skills, mich sehr wohl zu fühlen. Ich hatte dort eben dann auch ich hatte dort eine Co-Leitung mit dem Donat zusammen, wo ich mich sehr wohl drin gefühlt habe und aber gemerkt habe, trotzdem bedrückt mich was. Es gibt Unsicherheiten, die bei mir immer mehr rauskommen, auch Thema Entscheidungen fällen, was in Klammerbemerkung auch so eine Sache war, die umso akuter meine Erschöpfung wurde, ich immer schwerer Entscheidungen fällen konnte. Es zum Teil unmöglich war zu sagen, will ich heute Abend Pizza oder Burger essen? Also auch auf der privaten Null. Und jetzt sind wir wieder bei Essen, aber auch will ich das Oberteil anziehen oder jenes? Es fast unmöglich war irgendwann. Wieder zurück, Klammer zu. Ich aber eben gemerkt hat, es belastet mich trotzdem irgendwas sehr stark und die Maßnahme war, einen Austausch zu haben und Dominik eigentlich für mich da sein sollte, um mich als Führungsperson zu unterstützen und mich eigentlich darin wie zu stärken. Ein Selbstbewusstsein darin, um auch, ja, Entscheidungen zu fällen, Ansagen zu machen. Und innerhalb von diesen Gesprächen kamen wir, das war dann kurz vor meiner Entscheidung und auch dem folgenden mitarbeitenden Gespräch, das ich dann mit dir, Gerald, und auch Dominik zusammen hatte, wo ich dann darum gebeten habe, eine neue Lösung zu finden für die künstlerische Leitung, kamen wir auf den Moment von, die Arbeit, die ich beim An und für sich mache, besteht aus eigentlich 2 Komponenten. Einerseits der administrativen, die als künstlerische Leitung, als Entscheidungsträgerin und Führungskraft und als operativ Schaffende, als Trainerin, als Spielerin auf der Bühne etc. Und sie stellte dann einmal die Frage, Emilia, sind das nicht eigentlich 2 Jobs und gehen die so, wie sie momentan von den Prozenten her sind, gehen die eigentlich so zusammen? Und dann war bei mir natürlich sofort die Kämpferin, ja natürlich, und ich mache das ja schon. Und das resonierte aber immer mehr, weil, und das ist auch spannend, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht nur die künstlerische Leitung gehabt, sondern ich war auch noch die Leiterin Junges Impro, was ich immer nie mitgesagt hatte. Aber das bedeutete, Lehrpersonen zu betreuen, auch wiederum Leute einzuteilen und zwar akut. Also immer die ganze Zeit laufend, währenddessen auch noch Anfragen zu bearbeiten, E-Mails zu beantworten, Telefonate zu führen, dann im künstlerischen Bereich die Proben zu leiten, die Ausrichtung, die Strategie zu erarbeiten, mit dem Donat zusammen, sich Fragen zu stellen, wie kann ich mein Team weiter fördern, fordern, wie gehe ich mit unseren Freelancenden um und so weiter. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, neben dem auch noch unterwegs sein, ob das bei uns auf der Bühne ist, in unseren Kursen oder wirklich wegfahren zu unseren Kunden hin, dass eine unglaublich hohe Belastung gerade für mich ist. Und daraus bin ich dann in die Erkenntnis gekommen, nee, irgendwie funktioniert das nicht mehr so gut miteinander für mich. Und dann führte so ein bisschen eins zum anderen. Durch diese Erkenntnis kam der Wunsch nach einer Veränderung und damit, glaube ich, auch zu einem Lockerlassen in mir, weswegen ich mir dann auch eingestanden habe, die Symptome, die ich vorhin beschrieben habe, sind auch Symptome tatsächlich. Und ich muss wirklich was grundlegend verändern.
Und dann haben wir die Rolle der künstlerischen Leiterin abgegeben und Donna hat sie übernommen. In beiden Fällen, 2018, nachdem du das Studium abgebrochen hast und in 2024 die Rolle als künstlerischer Leiterin abgegeben hast, ging es danach schlagartig wieder gut?
Nee, also 18, 19 war auch noch, da hatte ich sogar dann 2 Monate wie so einen Aufnahmestopp an Aufträgen gemacht. Ja, und dann wurde es schon besser, dann habe ich halt mehr geschlafen und mich so ein bisschen wieder eingeruckelt und das aber auch nicht so viel ernster genommen. Und dann sozusagen mit Jahreswechsel war ich dann wieder voll da, so ungefähr. Mhm. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich es wie ernster genommen, auch aus der Erfahrung vom letzten Mal, und habe mir dann einen Verhaltenstherapeuten gesucht, der mich auch bis jetzt begleitet, am Anfang wirklich wöchentlich, jetzt die ersten 3 Monate und oder 4 Monate und danach jetzt so in einem größeren Abstand werdend langsam, aber auch immer mit der Möglichkeit zurückzugehen zu dem und viel mehr in die Reflexion zu gehen, was passiert gerade bei mir, eben so Sätze zu formulieren, wie ich muss nicht das können, was ich bei anderen schätze. Wenn ich es unbedingt will, dann muss ich das halt aber trainieren, dann ist es nicht so, jetzt ist es da. Und ich bin nach wie vor im Prozess und auch in der Reflexion, ich brauche viel mehr Regenerationszeit als auch früher. Werd natürlich auch älter, muss ich mir auch eingestehen.
Sagt die Dame mit ihren zarten 34 Jahren.
Und ich glaube, ich bin noch nicht wieder ganz 100%, aber es geht mir viel besser. Das ja, weil ich mich damit auseinandersetze und weil ich in die Reflexionen über mich selber gehe.
Schön.
Ja.
Gibt es abschließend für Menschen, die solche Erfahrungen machen oder die sich wiedererkennen in dem, was du erzählt hast, oder die auch in einem Beruf, in dem es von dir verlangt wird, gegenüber der Öffentlichkeit immer gut gelaunt und ausgeschlafen und nett zu sein, gibt es dort vielleicht 1 oder 2 Hinweise oder Tipps, die du aus deiner Erfahrung mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube, sich Menschen anfangen anzuvertrauen. Der Austausch mit der Dominik war mega hilfreich. Ich habe auch mit der Corin, wir haben so vor einem Jahr angefangen, uns immer wieder so nur wir zwei uns einfach zu treffen und einfach über Sachen zu reden. Und es geht gar nicht darum, Ratschläge dann zu bekommen, sondern dass Menschen zuhören und im Zweifel einem sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Und das heißt nicht, weil jemand sich Sorgen um dich macht, dass du direkt was tun musst. Aber wenn es vielleicht mehr als 3, 4 Leute sind, ist vielleicht doch was dran. Und ich habe das große Glück, ein tolles Team zu haben, die mir auf ganz verschiedenen Ebenen Sachen gespiegelt haben. Ob das ein Björn ist, der mich gefragt hat, Emil, hast du heute schon was gegessen? Und mir eigentlich damit, und auch ein Donut, und mir damit signalisiert, du, ich sehe, du hast wieder nichts gegessen. Warum isst du eigentlich nichts? Und er gar nicht weiß, warum ich nicht esse oder nicht essen kann gerade. Oder ein Niki, der fragt, hey, warum guckst du so, wie du guckst? Das fand ich immer ganz, in der Retrospektive, in den Momenten selber natürlich auch nicht, und das ist immer ein Kampf, aber wenn man merkt, dass irgendwas nicht im Lot ist, dass man in Austausch geht und nicht damit die anderen es für einen lösen, sondern um sich reflektieren zu können. Oder auch nur zu fragen, hast du das Gefühl, ich bin off im Sinn von energielos oder ich habe zum Beispiel manchmal einfach Menschen gefragt, du, habe ich gerade einen anständigen Satz gesagt oder habe ich vor mich hin gestottert, weil es zum Teil ich mich nicht mehr spiegeln konnte, feedbacken konnte, ob mein Satz, den ich gerade formuliert habe, sinnvoll war. Also dass so Konzentrationslücken wirklich auch entstanden sind mit der Zeit. Und das hat mir dann zum Beispiel, das war natürlich auch schon alles in dem Prozess drin, aber geholfen, das auch einordnen zu können.
Cool. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du 2-mal es aus eigener Kraft noch geschafft hast, ich nenne das jetzt mal, die Kurve zu kriegen. Ich glaube, das spricht auch für eine sehr starke Persönlichkeit, die sich vielleicht im Nachhinein, kann man immer sagen, zu spät, aber die dann trotzdem immer noch den Mut hat, dann doch noch Entscheidungen zu fällen, auch wenn das schon richtig schwer geworden ist, und sich dann auch vor das eigene Team und vor den eigenen Chef und vor den eigenen Ehemann hinzustellen und sagen, ich kann das nicht mehr. Und ich vertraue jetzt einfach, dass mir niemand das übel nimmt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion, dass wir alle hier auch Menschen sind und das, was wir machen, wir lieben, aber dass das auch anstrengend sein darf und dass man sich auch mal verschätzen darf und man darf auch mal Fehler machen und dann darf das auch mal heißen, es ist jetzt gerade zu viel und irgendwie müssen wir da jetzt raus. Dafür wirklich, wirklich vielen Dank. Und ja, mit diesem bewegenden emotionalen Thema schließen wir das jetzt ab.
Vielen Dank fürs Fragen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Niemand muss was erzählen, sondern wenn man kann, dann sollte man einfach in Austausch gehen.
Und wer natürlich in Austausch gehen möchte, wir freuen uns natürlich sehr gerne, wenn ihr uns oder am besten vielleicht der direkte Emilia auf emilia@pfirsi.ch schreibt, wie es euch mit solchen Dingen geht. Und wenn ihr da in den Austausch treten möchtet, wir werden zumindest sicher einmal antworten. Ob wir immer helfen können, wissen wir nicht. Ich möchte einfach, ja. Aber wir sind natürlich extrem auch interessiert, wie es anderen geht. Und wer das muss niemand öffentlich machen, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber das auch als Angebot. Wir haben jetzt damit Erfahrungen machen dürfen, als Organisation und als Individuen. Und das ist jetzt vielleicht nichts für die öffentlichen Kommentare, aber privat nehmen wir das sehr gerne entgegen. So, wir machen jetzt einen Shift, einen Wechsel zum dritten Abschnitt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, was kommt. Und ich bin gespannt, was kommt bei Emilias Thema.
Ja, wunderbar. Sehr. Ich freue mich jetzt, dir ein Thema mitzubringen. Und ich habe hin und her überlegt, und ich würde dich gerne zu einem deiner Hobbys was fragen.
Okay.
Du hast ja gar nicht so viele Hobbys, weil dein Hobby ist auch dein Beruf so ein bisschen. Und ich aber eine Sache ja beobachten darf, die ich sehr schön finde, und zwar dein Dungeons and Dragons spielen.
Und allgemein Rollenspiele, Pen and Paper.
Genau. Ja. Es ist ja nicht nur D&D, sondern das große Universum dessen. Und meine erste Frage wäre, wie bist du dazu gekommen, um das ein bisschen einzuordnen, vielleicht in so 3-4 Sätzen? Und ja, dann gerne mit dir in so eine kleine Runde einzutauchen. Was hat es auch mit Impro zu tun? Was hat es gar nicht mit Impro zu tun? Und was findest du darin? Aber lass uns am Anfang starten mit, wie bist du denn zum D&D Dungeon and Dragons Pen and Paper Spielen gekommen?
Ich beginne 1997, als ich in der Schule war, war das schwarze Auge. Das gab so eine Phase, wo das bei uns sehr in war. Das Problem war, ich war nicht sehr sozial integriert und kam nie dazu, das zu spielen. Ich habe andere das spielen sehen und dachte, das sieht ganz toll aus, aber ich war nicht in der Gruppe, wo das gespielt, also ich war in keiner Gruppe, also konnte ich auch nicht spielen. Dann kam die Zeit, wo das in der Popkultur immer bedeutender wurde, mit Stranger Things und in Sitcoms auftauchte und ich natürlich auch Videospiele gespielt habe und das Gefühl hatte, dass diese Fantasiewelt und das bisschen Buchhalterische dabei, das könnte mir Spaß machen. Und dann habe ich, glaube, Anfang 2019 habe ich ein Seminar an der ETH gegeben, mein allererstes ETH-Seminar, wo ich Kreativitätstraining mit Improvisation für Postdocs und AssistenzprofessorInnen gemacht habe. Und ich hatte eine Teilnehmerin, die, als sie mitbekommen hat, dass es um Impro geht, ab dem Moment ihren Fluchtversuch geplant hatte, die versucht hat, in der ersten Kaffeepause abzuhauen, aber Gott sei Dank aufgehalten wurde und bis zum Schluss des Tages geblieben ist und am Ende des Tages dann im Abschlussfeedback kundgetan hat, sie wollte eigentlich nach einer Stunde schon wieder gehen. Aber sie ist sehr froh, dass sie doch geblieben ist. Und eigentlich müsste sie es ja besser wissen, denn sie hat auch ein Hobby oder sie macht etwas, was Leute im ersten Moment ganz oft doof finden. Das war Dungeons & Dragons. Und ich bin dann nach dem Seminar auf sie zugegangen und habe gesagt, danke, dass du geblieben bist. Und ich möchte Dungeons & Dragons lernen. Jetzt von dir hier. Sie hat mich in eine Gruppe aufgenommen. Sie ist heute eine meiner besten Freundinnen. Das ist die Angie Bert. Ja. und seitdem spiele ich mit ihr und ihrem Partner und aus deren Community hoffentlich alle 2 Wochen, manchmal öfter, manchmal ein bisschen seltener, verschiedene Rollenspiele an Dungeons & Dragons. Also danke, Angie.
Und was macht ein D&D-Rollenspiel, Pen & Paper, mit dir? Warum, was schätzt du daran so?
Es gibt 2 Dinge, die ich sehr liebe und die ich in der Impro ganz nah finde, die dort auch zum Einsatz kommen. Das eine ist dieses Planen dürfen, sich dieses Was-wenn-dann überlegen. Wenn da dort jetzt das Monster ist, was kann ich aus meinem Repertoire machen, was könnte davon die Reaktion sein? Ich plane wirklich gerne, ich denke extrem gerne strategisch und für mich hat dieses strategische Element von diesen Rollenspielen eine große Freude. Das ist ein Element und das andere ist, ich bin nicht der körperlichste Impro-Spieler der Welt. Meine Impro ist mehr etwas, was in Köpfen oder in meinem Kopf passiert und Stimme liegt mir näher, aber Kopf und Fantasie. Und das ist etwas, was ich an Dungeons & Dragons und diesen Rollenspielen liebe. Es ist fast wie Impro-Spielen, ohne dass du deinen Körper einsetzen musst, weil wir uns Dungeons & Dragons immer nur vorstellen. Es ist nur, also es gibt dann vielleicht noch Hilfsmittel, es gibt Figuren und es gibt Bretter, aber im Endeffekt passiert das nur in meinem Kopf. Und das ist fast ein bisschen wie Impro, wenn alle die Augen zu hätten. Mhm. Und das liebe ich total. Und dort bin ich auf einmal ein viel figürlicher, viel charakterlicher Spieler, als ich das oft in der Impro bin, da ich mich von meinem eigenen Körper ein bisschen trennen kann, was vielleicht ein bisschen was über mein Verhältnis zu meinem eigenen Körper aussagt. Und das Dritte, und auch das ist eine Kombination, ich habe der Angie damals gesagt, ich würde gerne, solange ich kann, nicht Dungeon Master sein, denn diese Rollenspiele bestehen eigentlich immer aus 2 Gruppen. Es gibt eine Person, die die Welt erschafft und für die Spieler die Welt darstellt. Das heißt, die Spielerinnen können komplett frei entscheiden, was sie tun und es ist die Aufgabe des Dungeon Masters, zurückzuspiegeln, wie die Welt darauf reagiert. Du spielst also nicht wirklich mit. Du bist der Weltkreator, du bist der Spielleiter, während die anderen primär spielen. Und das hat Angie damals ganz, ganz, ganz toll gemacht und ich habe, glaube ich, auch sehr viel von ihrem Stil, das zu machen, übernommen.
Die Angie spielt ja auch irgendwo viel mit, weil sie das selber, glaube ich, auch so gerne mag. Voll. Obwohl sie die Welt kreiert und hält.
Voll, weil sie halt, glaube ich, und das hat mich so angesprochen, sie mehr auf die Fantasie und die Geschichte fokussiert ist, als auf die Kampfmechanik. Also in Dungeons & Dragons gibt es ein großes Element, das Kämpfen, und es gibt auch Menschen, die das Kämpfen als Zentrum für sich sehen, der Spaß. Ich gehöre eher zur Gruppe, die kann auch locker 3 Stunden keinen einzigen Kampf haben, sondern eher in seinem Kopf Fantasiegeschichten mit anderen gemeinsam erleben. Und du hast halt auch dort nie die volle Kontrolle. Es ist immer alles, ich finde es so viel leichter, Geschichten zu erfinden, wenn sie im Grunde genommen nur in der Reaktion zu Aktionen sind, die andere machen, als dass ich in meinem Kopf alles haben möchte. Aber ich habe ihr versprochen, irgendwann werde ich auch mal in die Dungeon Master Rolle gehen und auch das tue ich inzwischen auch und ich tue das sehr, sehr gerne, das ist schon wahr. Das war mir schon klar, dass ich das auch sehr gerne die Fäden in der Hand habe und die Kontrolle ausübe. Das tue ich dort auch sehr gerne und jetzt ist es inzwischen so, dass wir eine sehr lange Kampagne miteinander machen, sie und die kleine Gruppe, die wir sind. Das wird sicher noch 2 Jahre dauern und wir uns immer wieder abwechseln in der Spielleitung. Ja? Mhm. Es hat vielleicht noch etwas, ein Unterschied zur Impro ist, dass man das vorbereitet. Mhm. Also ich leite jetzt am Sonntag demnächst eine Session und die Vorbereitung darauf dauert 3-4 Stunden. Mhm. Sich zu überlegen, was könnte dann passieren, was sind die Pfade, was möchte ich gern, dass sie machen, aber ich habe sie ja nicht im Griff. Meine SpielerInnen können immer andere Entscheidungen fällen und dann kommt sowohl diese Liebe zu dem in die Zukunft planen, die ich habe, als auch die Liebe zum Reagieren so richtig schön zum Tragen. Mhm.
Ich spiele da ja zum Teil auch mit.
Ich weiß.
Und manchmal bin ich so ein ganz bisschen im Zwiespalt zwischen dir was lassen, was nur du hast und gleichzeitig die wenige Zeit, die wir dann aber auch mal zu zweit, also wir sind ja nicht nur zu zweit, aber zu zweit haben, auch miteinander zu genießen und zu explorieren. Gibt es einen Unterschied, wenn ich mit dabei bin oder wenn ich nicht dabei bin für dich im Spielen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt einen kleinen Unterschied, dass ich, wenn du dabei bist, ich mir um deinen Spaß mehr Gedanken mache, als ob die anderen Spaß haben. Also wenn ich alleine bin, dann kann ich fast ein ganz bisschen egoistischer sein. Wenn du dabei bist, dann ist es mir wichtig, dass du auch Freude hast. Es ist mir auch wichtig, dass die anderen Freude haben, aber es ist mir ein bisschen wichtiger. Aber es ist ja schon wirklich so, ich sag's dir ja auch manchmal, alles ist schöner, wenn du dabei bist. Und es gibt.
Oh, jetzt haben wir hier richtig, jetzt werden so ZuhörerInnen so denken, oh.
Ja, es ist aber wahr. Es ist, ich habe dich viel lieber dabei, als ich dich nicht dabei habe.
Und was würdest du denn jemandem, ich meine, du hast einfach mal jemanden angequatscht und gesagt, hier, bring mir das bei. Du bist an der Stelle jemand, der sich traut, solche Sachen einzufordern. Sie hätte ja auch Nein sagen können, dann wärst du wahrscheinlich auf anderem Weg dahin gekommen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will auch unbedingt das machen, aber ich traue mich nicht einfach, jemanden im Seminar anzusprechen, mir das beizubringen. Was würdest du sagen, was braucht man denn, um Dungeons & Dragons zu starten?
Ich kenne ja nur meinen eigenen Weg.
Ja,
also
ja.
Ich würde sagen, schreibt mich an, gerald@pirsi.ch. Ich mache euch gerne 3-4 Stunden Session und zeige euch, wie es funktioniert. Und ich glaube, ganz ähnlich wie im Pro, du solltest es 3-4 Stunden probieren und ab dann kannst du das selber machen. Und ab dann geht es ja viel mehr darum, dass man es so macht, dass es einem und der Gruppe, in der man ist, Freude macht, als dass man es richtig macht. Und ich glaube, es hilft, von jemandem anderen die Grundmechanik zu lernen. Ich finde, alle Spiele sind viel leichter, wenn man sie erklärt bekommt. Man kann natürlich auch das Dungeon & Dragons Starter Kit oder von irgendwelchem anderen Form kaufen.
Welches du ja auch hast.
Welches ich natürlich auch habe, denn wie immer, wenn ich ein neues Hobby beginne, wird erstmal im großen Stil eingekauft.
Wir haben auch Figürchen, die angemalt werden könnten, aber noch nie angemalt wurden.
Denn das habe ich dann festgestellt, das interessiert mich überhaupt nicht, da irgendwelche Figuren anzumalen. Mich interessiert es viel mehr, Fantasiewelten zu erschaffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die in solchen Rollenspielen-Szenen tätig sind, und sobald man mal drin ist, dann findet man sich auch auf einmal ganz viel schneller. Das sind alles ganz offene und liebe Menschen. Das sind Menschen, die einfach gerne miteinander spielen und für die Spielen eine Form von sozialer Interaktion und Kommunikation ist. Meine Erfahrung wäre, die sind alle nett und die sind alle lieb und die würden dich alle aufnehmen und die sind vor allen Dingen wahnsinnig divers. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch an der Dungeons & Dragons Welt so schätze. Ich treffe wirklich auf andere Menschen, als ich sie in der Impro-Welt treffe. Ich treffe auf Menschen, die würden nie Impro-Shows machen, die würden nie einen Kurs machen, die sträuben sich auch ein bisschen dagegen, eine Impro-Show zu gucken. Das ist überhaupt nicht ihrs. Die halten, was die machen, für ziemlich kontrolliert. Das ist auch ein bisschen kontrollierter, weil du hast halt das Charaktersheet und die Regeln, an denen du dich besser festhalten kannst. Und das ist ganz toll. Ich finde das so toll, die verschiedenen Menschen, die ich dort habe, kennenlernen dürfen. Wirklich von Hochakademikern über Arbeitslose. Und ja, das ist für mich ein totaler Gewinn und ist so ein ganz schöner Ausgleich, weil es fast dasselbe ist. Es ist verwandt genug, dass ich aus meinem Alltag davon zehren und nutzen kann und gleichzeitig anders genug, dass ich wirklich dahin gehen kann und nicht der Gerald vom anderen Pfirsich sein muss. Und es hat wirklich Freundschaften geschaffen. Das ist, da bin ich sehr dankbar für.
Ja. Zum Abschluss habe ich noch eine Überlegung, eine Frage. Und zwar, es gibt ja den Thies von Badumts in Winterthur, der spielt selber auch Dungeons & Dragons und er filmt es auch mit seiner Truppe und stellt, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ich habe es auch leider noch nie gesehen tatsächlich.
Ich glaube, ist Miro auch dabei
von Badumts? Nein, soweit ich weiß nicht. Ich glaube, es macht nur Thies, aber der hat so eine 5-6-köpfige Gruppe und die filmen das und das gibt's auch richtig, dass man das auf YouTube dann mitverfolgen kann und auch live und so. Und jetzt frage ich dich, braucht es ein Dungeons & Dragons Impro-Format? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Du bist ja der Visionär und wenn nein, warum nicht?
Also es gibt schon Dungeons & Dragons Impro-Formate. In Kanada und Amerika wurde das schon gemacht und ich glaube, es wird auch in Europa immer mal wieder drüber nachgedacht. Das ist ja nicht selten, dass Improvisateure auch Dungeons & Dragons spielen oder verwandte Systeme. Braucht's das? Ich fände es noch cool, weil ich glaube, es wäre ein interessanter Twist von narrativen Langformen mit Regie und Zufall. Ich habe schon viel Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, wie könnte denn das aussehen? Also nutzt du wirklich die Würfel, die bei Dungeons & Dragons sehr zentral sind, die halt die Ergebnisse bestimmen, oder machst du das über Publikum? Ich weiß es auch nicht wirklich. Ich glaube, es wäre es total wert, darüber nachzudenken, und ich hätte auch ein paar Gedanken, wie man das aufziehen könnte und wie man das Publikum spielen lassen kann und gleichzeitig das Publikum, die Spielenden das auch noch spielen. Ich bin im Moment mit zu vielen anderen Themen beschäftigt, um im Moment derjenige zu sein, der Improvised Dungeons & Dragons entwickelt, aber ich rede gern drüber. Ich glaube ja. Ich glaube, es wäre eine interessante Show mit Zufall, Regie und Narrativität, die ich jetzt so noch nicht in der Art bei uns im Repertoire, aber auch so nicht sehe. Ich persönlich habe gar kein Interesse, mich beim Dungeons & Dragons Spielen zu filmen und das anderen Menschen zu zeigen. Das ist für mich, ich sage auch, ich finde das total toll, dass das Leute machen. Mhm. Ich gucke es auch gar nicht so gerne. Ich habe, es gibt so ganz berühmte in den USA, die das
Tausende
machen.
Tausende von Menschen dann zuschauen und auch vor Ort
und live
sind.
Und die damit auch wirklich Geld verdienen. Ich finde es schön, wie du es gesagt hast, ist mein Hobby. Das mache ich mit meinen Leuten in der Stube. Wenn jemand mit mir mein Hobby teilen möchte, machen wir das gerne, aber ich möchte mein Hobby gar nicht wirklich kommerzialisieren, sondern auch, es gibt Dinge, die mache ich nur für mich.
Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Gedanke über Impro, weil viele Leute, die ja nicht beim An und für sich sind, machen Impro ja auch einfach als Hobby und müssen das auch gar nicht kommerzialisieren, sondern dürfen das auch einfach genießen. Und ich weiß, dass wir da manchmal natürlich als An und für sich, die das als Firma machen, auch so gewisse Schwierigkeiten. Deswegen finde ich das schön, dass du das gerade nochmal sagst zum, ein Hobby darf auch ein Hobby sein.
Das ist genau so. Und so darf dieser Podcast zum Ende kommen. Wir freuen uns total, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das war die vierte Folge. Das ist die erste Folge, wo jetzt wirklich der wöchentliche Turnus beginnt. Die ersten drei Folgen haben wir relativ kompakt veröffentlicht, damit es gerade Material gibt. Aber jetzt kommt jede Woche eine Folge, bis wir mit allen an einem Pfirsichland durch sind im One-on-One. Und dann haben wir schon viele weitere Ideen, was innerhalb des Gefäßes Impro Lounge noch an Audioinhalten kommen könnte. Wenn ihr uns zugehört habt, wenn ihr Ideen habt, was ihr euch zum Thema Impro im Rahmen eines Podcasts wünschen würdet, bitte schreibt uns das in die Kommentare. Ihr dürft auch gerne reinschreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Aber schreibt uns auch, was könnten wir noch an der auditiven Form für euch für die Impro machen. An der Stelle wäre die auditive Form niemals so cool ohne die wunderschöne Musik, die Dani Giger geschrieben hat. Ich möchte auch sehr gerne der Valentina Scheibieler für die konzeptionelle Hilfe beim Podcast danken. Und wir freuen uns natürlich ganz fest, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch mal in einen unserer anderen Podcasts reinhört. Folgt uns doch auf Social Media oder auf unserem WhatsApp-Channel, um noch viel mehr über das An und für sich zu erfahren. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Das war's mit der heutigen Impro Lounge. Emilia, vielen Dank.
Danke dir, Gerald.
Und euch eine ganz schöne Woche. Mhm.